Warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus sterben? Das ist die Kernfrage. Wir sind in der Mitte der Woche von Pro Christ angekommen und wir sind auch in der Mitte des Glaubensbekenntnisses angekommen. Wir sind beim Kern des christlichen Glaubens angekommen. Mit vielen Menschen kann man über Gott reden, das ist überhaupt kein Problem. Gar kein Problem. Noch nie gewesen. In den seltensten Fällen. Aber über den Tod Jesu zu reden, das ist besonders. Und das ist etwas, was es so auch sonst nirgends gibt. Und das ist auch das, was oft auch unbegreiflich erscheint. Und ich gebe zu, auch als studierter Theologe entdecke ich immer wieder neue Facetten und vieles ist für mich auch nach 10 Jahren Pastorendasein völlig unbegreiflich. Warum musste Jesus sterben? Um es vorwegzunehmen und um auch eigentlich wenig Spannung aufkommen zu lassen, er starb für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für mich, für uns alle. Jesus starb für dich. Aber warum starb er für dich? Warum war das nötig? Karl hat das ja auch schon aufgeworfen, die Frage, warum eigentlich? Da hilft es, wenn wir an den Anfang unserer Woche zurück uns besinnen. Gott hatte mal eine Idee. Gott hatte eine Idee, wie er uns Menschen geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen aus voller Liebe, aus seiner übermäßig großen Liebe hat er uns geschaffen. Und das, was er vor allem wollte, ist, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Dass wir Freude und Friede mit ihm haben. Und wir haben ja gehört am Anfang der Woche, dass Gott dich liebt. Dass Gott dich will. Aber seit gestern wissen wir auch, dass wir einen Weg ohne Gott eingeschlagen haben. Und dass wir heute eben nicht mehr so leben, wie sich das Gott eigentlich mal vorgestellt hat. Das kommt in dem Bibelvers aus dem Römerbrief ganz gut hervor. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Alle sind schuldig geworden. Gott hatte für uns ein Leben geplant, das voller Herrlichkeit ist, das strahlt, das einfach toll ist. Und wir haben uns dagegen entschieden. Wir wollten es anders. Wir wollten es besser wissen und haben dabei einen ganz tiefen Griff ins Klo gemacht. Ein Griff, der uns überhaupt nicht gut getan hat. Wir haben ja, wenn wir über Schuld reden, über Sünde, dann reden wir ganz schnell von Eiscreme und Schokolade. Aber das ist nicht Sünde. Das ist Süßigkeit. Wenn die Bibel über Schuld redet, redet sie über etwas anderes. Über etwas Belastendes, was Gott so eigentlich nicht für uns vorgesehen hat. Da ist der Neid und der Zorn, der Hass, den wir in unseren Lebensrucksack hineinpacken. Und dann ist da der Ehebruch, der Streit unter Geschwistern. Dann ist da der Umgang mit der Schöpfung Gottes, die Habgier, alles haben zu wollen und immer mehr und immer weiter und sich bereichern auf Kosten von anderen Menschen und auch von Tieren, Pflanzen, alles, was um uns herum ist. Dann sind da die vielen kleinen Betrügereien, die unser Leben schwer machen. Und dann ist da diese ganze Dunkelheit, mit der wir uns rumplagen, diese Abgründe in unserer Seele, die keiner weiß, nur wir selbst, die dann zum Vorschein kommen, wenn du nachts aufstehst und dir zufällig in den Spiegel guckst und denkst, was für ein Arsch steht der eigentlich vorm Spiegel? Das sind die Abgründe der Seele. Und all das packen wir in unseren Rucksack. Dann setzen wir ihn auf und gehen damit spazieren. Unser Leben. Immer weiter. Wir werden älter und wir laden immer mehr solcher Steine in unseren Rucksack hinein. Und das Einzige, was uns auffällt, ist, du hast auch so einen blöden Rucksack auf. Und du hast doch auch was falsch gemacht. Und du hast mich verletzt. Und die blöden VW-Manager, die haben uns alle betrogen und den Konzern an den Rand des Abgrunds geführt. Und du hast mir damals ins Gesicht geschlagen. Und alles in uns schreit nach Rache. Schreit nach Vergeltung. Und es ist so einfach, mit dem Finger auf jemand anders zu zeigen. Und dabei bemerken wir nicht, dass wir selber auch so einen Rucksack mit uns herumführen. Und genau das kommt in dem nächsten Bibelvers zum Ausdruck. Aber auch ihr anderen, wer auch immer ihr seid, also wer auch immer du bist, ihr könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selber tut. Das ist das Sprichwort, was wir alle kennen. Wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen mindestens drei auf dich selbst zurück. Die Bibel bringt das so gut zum Ausdruck. Meinen eigenen Rucksack, den sehe ich nicht, der ist ja auf meinem Rücken. Aber den Rucksack beim anderen, den sehe ich sehr deutlich. Und ich könnte den anderen auch jedes Mal, ne? Alles schreit in mir nach Vergeltung. Ich war Teenager, als ich mit meinen Freunden unterwegs war von einer Freizeit. Und wir sind Bus gefahren und im Bus hat uns so eine Straßengänge angemacht. Und wir sind bis zur Endstation gefahren und wir stiegen aus und dann gab es eine kurze Auseinandersetzung und ich habe eine Ohrfeige bekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben bis dahin eine Ohrfeige bekommen gehabt. Das war so demütigend, das war so degradierend, das hat mir so wehgetan. Und ich habe jahrelang einen abgrundtiefen Hass auf diese Person gehabt. Es war nur eine Ohrfeige. Alles in mir schreit nach Vergeltung. Und ich habe mir in meinen Träumen, vielleicht kennt ihr das auch, ich habe mir in meinen Träumen ausgemalt, wie es wäre, wenn ich dieser Person nochmal begegnen würde. Und wie es wäre, wenn ich Superkräfte hätte. Kennt ihr dieses Gefühl? Schuld schreit nach Gerechtigkeit. Interessanterweise schreit sie nur beim anderen nach Gerechtigkeit. Und das ist auch unser Problem beim Maßstab, wenn wir als Menschen einen Gerechtigkeitsmaßstab anlegen. Der ist ja immer sehr subjektiv, der bezieht sich ja sehr auf mich. Aber ich müsste ja auch bestraft werden für all das, was in meinem Leben schiefläuft. Da, wo ich Ehe gebrochen habe, da ist Jesus sehr deutlich. Der Ehebruch fängt da an, wo ich den anderen anschaue und mir Gedanken darüber mache, wie es wäre, wenn ich mit ihr zusammen wäre. Auch meine Schuld schreit nach Vergeltung. Und genau das ist das Problem. Wir stecken in einem Dilemma. Wenn der Karl mich haut und ich den Karl zurückhaue, dann tut's beiden weh. Aber die Schuld ist nicht getilgt und Gerechtigkeit ist auch nicht hergestellt, sondern weitere Verletzung ist dazugekommen. Das ist das Problem. Und deshalb braucht es Jesus. Das ist der nächste Vers. Was machen wir denn mit unserer Schuld, mit unserem Rucksack? Und da steht in 1. Petrus 2, Vers 24, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen, Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich lese ihn nochmal. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Am eigenen Leib. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Jesus möchte dir diesen Rucksack, den ich so fest auf meinem Rücken geschnallt habe, abnehmen. Ich wohne in Wolfsburg und ganz in der Nähe von meiner Arbeit gibt es einen Weg, der heißt Maximilian-Kolbe-Weg. Ich wusste lange nicht, wer dieser Maximilian Kolbe war. Ich habe immer schon gedacht, hat etwas mit einem katholischen Priester zu tun, weil das halt auch an der katholischen Kirche ist, dieser Weg. Wenn man sich ein bisschen näher mit diesem Mann beschäftigt, dann entdeckt man eine unglaubliche Geschichte. Maximilian Kolbe lebte zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und 1941 war er in Auschwitz im Gefängnis und dort heulten die Sirenen an einem Tag auf. Ein Häftling war geflohen und als Rache hat man geguckt, dass man 9 weitere oder 10 weitere Häftlinge für diesen einen Häftling in den Hungerbunker steckt. Und sie wurden ausgewählt. Und dann kam auch ein Mann an die Reihe, der hieß Franciszek Gajowniczek. Und der brach weinend zusammen und hat gesagt, ich habe 2 Söhne und ich habe eine Frau und ich werde sie nie wiedersehen. Und er war verzweifelt und wusste sich nicht mehr zu helfen und weinte. Und dann trat Maximilian Kolbe aus der Reihe heraus, aus den anderen Gefangenen und hat gesagt, ich bin katholischer Pater, ich bin alleinstehend, nehmen Sie mich. Nehmen Sie mich anstelle von dem Franciszek Gajowniczek. Und zur Verwunderung aller wurde dieser Maximilian Kolbe genommen und in den Hungerbunker gesperrt. Man berichtet, dass dort eine sehr friedvolle Stimmung war. Sie gebetet haben und nach 9 Tagen wurde er hingerichtet mit einer Giftspritze. Franciszek Gajowniczek hat überlebt. Er ist erst 1995 gestorben. Der Maximilian Kolbe wurde dann selig gesprochen vom Papst. Und der Papst hat dann gesagt, der Tod von Maximilian Kolbe, der ist fast vergleichbar mit dem Tod von Jesus Christus am Kreuz. Denn Maximilian Kolbe ist stellvertretend für Franciszek Gajowniczek gestorben. Franciszek Gajowniczek konnte leben. Und er ist sein Leben lang durch die Lande gezogen und hat erzählt, was dieser Pater für ihn getan hat. Das hat Christus für uns getan. Das, was Christus für uns getan hat, ist noch viel größer. Denn Christus ist nicht nur für einen Menschen gestorben, er ist für uns alle gestorben, um uns frei zu machen von der Schuld, um uns diesen Rucksack abzunehmen. Das ist am Kreuz passiert. Und am Kreuz ist eben nicht ein unbeteiligter Dritter gestorben. Gott hat nicht irgendjemand am Kreuz sterben lassen. Das wäre barbarisch. Nein, in folgendem Bibelvers kommt es zum Ausdruck, was passiert ist. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Schuld nicht zu. Das heißt, Gott selbst hängt dort am Kreuz. Gott selbst macht das ganze Unrecht dieser Welt mit sich selbst aus. Nicht ein anderer, er selbst. Gott war in Christus und er litt nicht nur körperliche Qualen. Das Kreuz war ein furchtbares Hinrichtungsinstrument. Aber es geht noch eine Etage tiefer, denn Christus litt unsägliche seelische Qualen, denn er trug die ganzen Rucksäcke der gesamten Menschheit auf seinen Schultern. Die gesamte Schuld der gesamten Menschheit ruhte auf seinen Schultern. Und das passiert am Kreuz. Christus möchte uns unseren Rucksack abnehmen, damit wir frei sind, damit wir frei atmen können, damit wir diese Lasten nicht mehr mit uns rumschleppen müssen. Und liebe Freunde, das hat lebensverändernde Kraft. Das hat Menschenleben von um 180 Grad gewendet. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, ein Filmausschnitt ist das, den wir jetzt gleich sehen werden, von einem Menschen, der ein sehr schweres Leben geführt hat, der ein sehr kriminelles Leben geführt hat und dem Gott begegnet ist. Wir hören einmal rein, bitte, Film ab.
Wenn ich gefragt werde, warum ich kriminell geworden bin, sage ich, es war keine bewusste Entscheidung. Ich habe mich nicht bei der Berufsberatung für einen Kurs für bewaffnete Überfälle erkundigt. Es war einfach da, überall, wo ich hinsah. Und alles fing mit Gras und Alkohol an, Cannabis, das Übliche. Zuerst haben wir die kühle Figuren von teuren Autos geklaut und wie Sammelkarten getauscht. Aber dann waren es ganze Autos. Und dann bin ich an die Drahtzieher geraten. Wir gingen also zu dem Haus von diesem Typ, der ihnen ein paar hundert Euro schuldete. Es ging eigentlich nicht ums Geld. Das Problem war, dass der Typ überall rum erzählt hatte, dass er es nicht zurückzahlen würde. Also mussten sie ein Exempel statuieren. Sie schnappten sich den Kerl. Er war in seinem Garten mit seinem kleinen Sohn. Wir stiegen aus dem Auto aus, schnappten uns den Typ, setzten ihn zwischen uns ins Auto und fuhren zu diesem Steinbruch, Niners Quarry. Dort holte er eine Motorsense aus dem Kofferraum, gab sie mir und sagte, seine Füße. Ich habe seine Füße mit der Motorsense zerfleischt. Das war mein Aufnahmeritual. So ging es immer weiter, eins kam zum anderen. Um es kurz zu machen, Strafgerichtshof von Leeds, Saal 3. Ich bekam 7,5 Jahre und ich dachte mir, das war's. Jetzt mache ich ernst. Wenn ich schon böse bin, dann werde ich das so gründlich machen, wie ich nur kann. Ich kam von einem Gefängnis ins andere, landete im Hochsicherheitstrakt wegen meinem Verhalten. Und dann kommt da dieser Kerl, auch ein Häftling, zu mir und sagt, willst du einen Alpha-Kurs machen? Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete. Ich sagte, hau ab, Freundchen, bevor ich dir eine runterhau. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Am nächsten Tag kommt der Typ wieder mit seinem Klemmbrett. Ich warte also, bis er nah genug ist, um ihm einen herunterzuhauen. Er hat wohl gemerkt, dass etwas nicht stimmt und platzte heraus. Am Mittwochnachmittag kommst du raus aus der Zelle. Es gibt Kaffee und Kekse, umsonst. Alles klar, bis Mittwoch. Und wir haben denen das Leben schwer gemacht, so richtig schwer. Was mich gestoppt hat, es war nicht, was sie sagten. Ich habe ja gar nicht zugehört, aber es war, wie sie es machten. Sie kamen jedes Mal wieder mit Liebe und Mitgefühl auf mich zu, wieder und wieder. Ich setzte mich also auf mein Bett und betete zum ersten Mal in meinem Leben. Ich wusste nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Aber im Wesentlichen sagte ich, Gott, ich brauche dich. Nimm du die Wut weg, die Gewalt und den Hass. Ich brauche dich. Befreie du mich von der Sucht. Und wenn du das für mich tust, dann werde ich den Rest meines Lebens für dich leben. Am nächsten Morgen wachte ich auf wie immer, griff nach einer Zigarette, wie immer, aber ich konnte sie nicht anfassen. Alles daran war mir zuwider, wie sie aussah, der Geruch, alles. Ich dachte, ich müsste mich übergeben. Und ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich holte meinen gesamten Vorrat und warf ihn zum Zellenfenster raus. Und sobald das Zeug weg war, fühlte ich mich ein bisschen besser, wurde ein bisschen ruhiger. Aber ich hatte mich immer noch nicht unter Kontrolle. Also sagte ich mir einfach, Daryl, komm runter, geh dich waschen, rasier dich. Und als ich in den Spiegel schaute, blieb mir die Luft weg, weil ich mich selber nicht wiedererkannte. Irgendwie so, der Typ da lächelt. Der lächelt nicht nur, der strahlt. Und ich merkte, dass ich nicht nur anders aussah. Ich fühlte mich auch anders. Es war alles weg. Es war, als ob jemand meinen Kopf aufgeschraubt und eiskaltes Wasser reingekippt hätte. Es war alles weggewaschen, sauber. Als der Gefängnisseelsorger zu uns kam, habe ich ihm einfach alles erzählt. Und er sagte, der Mann, der gestern Abend ins Bett gegangen ist, ist nicht derselbe, der heute Morgen hier steht. Du bist eine neue Schöpfung. Und das war's. Ich sagte, nie wieder. Keine Drogen mehr. Keine Schlägereien mehr. Gar nichts mehr. Wenn du mir was schuldest, vergiss es. Wenn du was von mir hast, behalte es. Ich will es nicht. Ich bin fertig damit. Es ist vorbei. Jesus hat mich gerettet. Als ich schließlich entlassen wurde, mir war klar, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehen würde, fragte mich Pfarrer Mark Finch, könnten Sie nach Runcorn kommen? Wir gründen da gerade eine neue Gemeinde. Da sind viele Jugendliche, die mit Gangs und Drogen zu tun haben. Würden Sie kommen? Das war der richtige Ort für mich. Am Morgen meiner Entlassung holte er mich direkt am Gefängnis ab und nahm mich mit in sein Haus. Nicht irgendein Haus, sein Haus. Seine älteste Tochter Rebecca ist heute meine Frau und die Mutter meiner wunderbaren Kinder, Benjamin und Lydia Grace. Der Unterschied zu meinem früheren Leben könnte nicht größer sein.
Das, was Jesus da am Kreuz getan hat, das ist absolut lebensverändernd. Das hat Menschen in den gesamten letzten 2000 Jahren auf den Kopf gestellt. Und das alles, weil Christus für uns gestorben ist. Weil Christus die Schuld auf sich genommen hat. Weil Christus meine Steine, die ich da reingepackt habe, genommen hat. Und weil er damit am besten umgehen kann. Es gibt niemanden sonst, der mit meiner Schuld besser umgehen kann als Jesus Christus. Die daraus resultierende Freiheit, die lässt Dinge in einem völlig neuen Licht erscheinen. Die daraus resultierende Freiheit macht es möglich, dass Menschen Versöhnung untereinander erfahren. Die Freiheit macht es möglich, dass sich Feinde lieben können. Es ist keine Kunst, jemanden zu lieben, den ich mag. Das kann jeder. Das kann jeder. Aber jemanden zu lieben, der mir Unrecht getan hat, jemanden zu lieben, mit dem ich nicht klarkomme, jemanden zu lieben, der mich gemobbt hat, jemanden zu lieben, der dafür gesorgt hat, dass ich 5 Jahre lang in meiner Klasse als Außenseiter dastand. Das ist etwas anderes. Aber das macht das Kreuz möglich. Und das heißt, das Kreuz hat eine Kraft, die Geschichte neu schreiben kann. Die Corrie ten Boom ist eine sehr beeindruckende Frau. Corrie ten Boom ist eine niederländische Christin gewesen, die im Zweiten Weltkrieg Juden beherbergt hat und versteckt hat. Sie ist aufgeflogen und sie wanderte ins KZ Ravensbrück. Dort in diesem KZ hat sie sehr viele schlimme Sachen erlebt. Ihre Schwester hat das KZ nicht überlebt. Und sie wurde von einem Aufseher sehr, sehr, sehr brutal gepeinigt. Sie musste vor ihm nackt vorbeigehen. Sehr diskriminierend, sehr entwürdigend. Und vor vielen Jahren predigte Corrie ten Boom dann in einer deutschen Kirche und dort saß einer ihrer Peiniger. Und dieser Peiniger, dieser KZ-Aufseher, war Christ geworden und hatte sein Leben lang dann darum gebetet, dass er mal eines seiner Opfer sehen könnte, damit Versöhnung passieren kann. Und da hören wir gerade auch noch mal einen Ausschnitt von dem Zeugnis von Corrie ten Boom. Bitte schön.
I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can.
Kann ich vergeben? Aus meiner menschlichen Kraft ist das nicht möglich. Das müssen wir immer wieder bekennen. Aber er kann. Sein Tod am Kreuz war nicht umsonst. Sein Tod am Kreuz und die Auferstehung hat deine Schuld besiegt. Sein Tod kann aus deinem Leben etwas völlig Neues machen. Sein Tod ist die Hoffnung für dich. Da, wo du am Ende bist mit deinem Leben, fängt er an. Da, wo du keine Hoffnung mehr hast, beginnt Hoffnung, weil er sie gebracht hat. Da, wo deine Perspektive am Ende ist, schenkt er dir neue Perspektive, eine Perspektive, die größer ist als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Da, wo dein Leid am größten ist, fängt seine Befreiung und seine Heilung erst an. Und da, wo du nicht mehr kannst, kann er am meisten. Da, wo du dir eingestehst, ich bin es nicht, ich muss gerettet werden, rettet er dich. Das ist das, was der Pfarrer aus der Nachbargemeinde gesagt hat, die Erkenntnis, ich muss gerettet werden. Ich brauche Jesus. Das ist dein Moment. Das ist deine Chance, mit deinem Leben etwas Neues zu machen. Jesus starb für dich, damit er dir deinen Rucksack abnimmt und du frei wirst. Und die Einladung heute Abend ist ganz klar. Sie ist ganz deutlich und ganz einfach. Möchtest du deinen Rucksack loswerden mit den vielen Steinen, die da drin sind? Möchtest du, dass Jesus in dein Leben kommt? Er bietet es dir an. Er sagt, es ist alles getan. Ich habe alles gemacht. Du brauchst nur zu kommen. Ich helfe dir. Ich bete. Herr Jesus Christus, du hast alles getan. Du hast uns versöhnt. Du hast die Schuld von uns genommen. Und du lädst uns ein, dass wir unseren Rucksack bei dir ablegen und nicht so weitermachen müssen wie bisher. Und ich bitte dich, dass du das in die Herzen von jedem Einzelnen hier sprichst. Und dass es einschlägt und dass es eine Befreiung wird für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist hier anwesend bist. Amen.